Willkommen zum MNEXT Podcast, Folge Nummer 52 vom 24. März 2026. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Mein heutiger Gast ist Thomas M. Fischer. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Tom.
Hallo Detlef, freue mich auch.
Du bist Unternehmer, Managementberater, Mitglied in Beiräten und Aufsichtsräten, Keynote-Speaker und Autor des Buches Zukunft verpflichtet, modernes Unternehmertum für ein lebenswertes Land. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Was tust du und was treibt dich an?
Naja, du hast ja schon eine ganze Menge gesagt, Detlef. Also tatsächlich berate ich überwiegend Unternehmen dabei, wie sie zukunftsfest werden, beschäftige mich mit Zukunftsfragen, helfe eben dabei, Organisationen neu auszurichten, stark zu machen. Und das tue ich überwiegend als Berater, als Coach, als Mitglied in Beiräten und eben auch als, Company Builder, indem ich jungen Unternehmen dabei helfe, ihre guten Ideen auf die Straße zu kriegen.
Ich möchte mit einer kurzen Frage in unser Thema einsteigen und bitte dich um eine kurze Antwort. Es geht zunächst nur um eine Art Stimmungsbarometer. Wenn heute ein 10-jähriges Kind zu dir kommt und fragt, in welcher Welt werde ich leben, wenn ich erwachsen bin, wie würdest du antworten? Eher optimistisch oder pessimistisch?
Naja, Detlef, das ist eine ganz wichtige und doch sehr schwierige Frage. Ich bin zunächst mal ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Aber wenn ich natürlich aktuell so um mich herum schaue, was so in der Welt passiert, und damit meine ich jetzt nicht nur Klimathemen, sondern natürlich auch politische Themen, die Kriege in Iran, im Nahen Osten, in der Ukraine, um uns herum, doch ein Haufen Spinner von Trump und Co. Wir wissen nicht genau, was eigentlich weltpolitisch passiert, wie sich Kräfteverhältnisse verändern. Dann würde ich auf diese Frage vermutlich abweichend reagieren und würde aber zunächst mal sagen, naja, das 10-jährige Mädchen ist ja schon geboren. Und insofern ist es, glaube ich, immer wichtig, Zuversicht auszudrücken, die aber vor allen Dingen bedeutet, wie kann ich, ohne blauäugig zu sein, ohne naiv zu sein, in die Zukunft gehen. Wir wissen es natürlich nicht, wie es kommen wird. Wir können positiv sein, positiv gestimmt sein, aber es fällt einem aktuell auch mir ganz schön schwer.
Das führt uns zu einem zentralen Punkt unserer Zeit, nämlich dass heute Entscheidungen getroffen werden oder eben nicht getroffen werden, deren Folgen vor allem die nächsten Generationen tragen werden. Nun könnte man sagen, das war ja immer schon so. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Früher ging jede Generation selbstverständlich davon aus, dass es der nächsten besser gehen wird. Heute ist das nicht mehr selbstverständlich. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 entschieden, dass der Staat die Freiheit künftiger Generationen schützen muss und dass Klimaschutz nicht so gestaltet werden darf, dass die größten Lasten einfach in die Zukunft verschoben werden oder zugespitzt. Unsere Freiheit heute darf nicht dazu führen, dass kommende Generationen ihre Freiheit nur noch unter massiven Einschränkungen leben können. Wir verschieben viele Probleme so weit in die Zukunft, dass kommende Generationen kaum noch Gestaltungsspielräume haben. Wird man dieser Verantwortung heute ausreichend gerecht oder verdrängen wir sie?
Das ist ein ganz zentraler Punkt, den ich auch in meinem Buch beschreibe, Zukunft verpflichtet. Und daraus leite ich ab, genau eben aus dem Grundgesetz, wo es heißt, Eigentum verpflichtet, dass diese Perspektive zu kurz springt. Eigentum verpflichtet konserviert quasi den Status quo und bedeutet eben, dass das heutige Verantwortung nach sich zieht und zu Handlungen verpflichtet. Ich kann nicht beliebig mit meinem Eigentum umgehen, sondern ich habe eine Fürsorge oder eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Das springt deswegen zu kurz, weil es eben viel mehr um Zukunft gehen muss. Und was ich postuliere, heißt Zukunft verpflichtet. Das heißt, der Anspruch, ich hinterlasse den Planeten, die Welt, etwas besser, als ich ihn vorgefunden habe, muss sich eben in einem konkreten, wie ich finde, grundgesetzlichen Gedanken wiederfinden, der da heißt, wir müssen darauf achten, dass es eben die Generationen, die nach uns kommen, besser haben und dass sie in einem lebenswerten Land leben können. Und das beinhaltet natürlich die Fragen rund um Klima und Klimaschutz. Also die elementare Frage, wie lebenswert ist der Planet eigentlich noch in 20 Jahren? Und was können wir heute tun, müssen wir tun aus unserer Verantwortung heraus, um ihn zu schützen? Das bedeutet aber eben auch, nicht nur Klima, es umfasst ja auch die Frage, wie wollen wir Gesellschaft leben? Wenn wir uns heute anschauen, wie sich Gesellschaft entwickelt, ist auch da die Frage, was ist denn eigentlich das, was wir uns zukünftig wünschen und wie soll denn die Zukunft sein?
Blicken wir auf die Fakten und die aktuelle Lage. Der Klimawandel ist eines der Themen, über die viel gesprochen wird, aber oft sehr unterschiedlich zwischen Alarmismus auf der einen Seite und Leugnung oder Beschwichtigung auf der anderen. Gleichzeitig gibt es einen sehr breiten wissenschaftlichen Konsens. Rund 99% der Klimaforscher weltweit sind sich einig, dass die Erderwärmung überwiegend menschengemacht ist. Wenn man sich die jetzt schon entstandenen Folgen anschaut, wird es sehr konkret. Die Münchner Rückversicherung, lese ich in deinem Buch, schätzt, dass Naturkatastrophen im Jahr 2024 weltweit Schäden von etwa 320 Milliarden US-Dollar verursacht haben, nach rund 268 Milliarden im Jahr zuvor. Und nicht einmal die Hälfte dieser Schäden war versichert. Dahinter stehen aber nicht nur Zahlen, sondern reale Entwicklungen, Ernteausfälle, Hunger, Wasserknappheit, tote Migration, zunehmende soziale Spannungen. Das heißt, es geht nicht nur um Umwelt, sondern auch um wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftlichen Zusammenhalt, um Frieden und am Ende auch um Leben und Tod. Wie ernst ist die Lage deiner Einschätzung nach? Was sagen die wissenschaftlichen Prognosen für die nächsten Jahrzehnte?
Naja, also die Lage ist ja genau wie du sie beschreibst oder wie ich sie auch beschrieben habe, äußerst ernst. Es mutet so an, wir fahren mit einem Auto im ganz dichten Nebel einen Berg hoch. Ja, und wir wissen, irgendwo kommt die Kippe, da fallen wir runter oder da geht's bergab oder da ist dann eben eine Klippe. Und wir hören aber nicht eben auf, langsamer zu fahren oder mal auszusteigen, anzuhalten, sondern wir fahren einfach weiter. Und das, was du beschreibst oder was du zitierst, stimmt natürlich. Die jetzt schon absehbaren Schäden sind immens. Und das ist natürlich das, was auch der Weltklimarat sagt, ist, dass wir das 1,5-Grad-Ziel bei der aktuellen Entwicklung wahrscheinlich überschreiten werden. Und das hat dann genau die Konsequenzen, die du andeutest. Wir werden von massiven Extremwetterereignissen gebeutelt und werden Hitzewellen, Dürren in einigen Regionen, katastrophale Starkregen und andere Dinge erleben. Und das führt dann dazu, dass weite Teile der Erde nicht mehr lebenswert sind. So, und das ist natürlich dann die Folge, dass wir mit hohen, ich sag mal, mit riesigen Flüchtlingsströmen zu rechnen haben. Ja, wenn in Afrika, wenn in anderen Ländern die Menschen nicht mehr leben können, weil sie kein Wasser haben, weil sie in der Hitze nicht leben können, weil die Bedingungen eben nicht mehr lebenswert sind, werden sie sich auf den Weg machen. Was sollen wir denn tun? Wollen wir dann um Europa herum eine Mauer bauen? Und wir wissen jetzt schon, und das gibt ja das Thema Kipppunkt, hast du ja beschrieben, es gibt Kipppunkte, die heute ja schon absehbar sind, nicht? Also beispielsweise Grönland, die Eiskappen in der Westantarktis, der Permafrostboden in Kanada, in Sibirien, in anderen Ländern. Das führt natürlich jetzt mal gerade auf die Eisschmelze hin dazu, dass eben der Wasserspiegel steigen wird. Und das führt dann eben dazu, dass ganze Küstenregionen nicht mehr bewohnbar sind. Also das heißt, wir stehen vor faktischen Themen, Problemen, die wir ja nur noch schwerlich in irgendeiner Weise beherrschen können. Und das Verrückte finde ich an der Diskussion, wir können nachvollziehen, wie hoch die Konsequenzen der Klimaschäden sind. Also wir können sie beziffern. Ja, wenn wir jetzt mal vorstellen würden, wir würden nur die Hälfte des Geldes in präventive Maßnahmen stecken. Ja, wir würden einfach viel mehr Anstrengungen unternehmen, um eben möglichst noch zu retten, was zu retten ist. Ja, dann wären natürlich die Folgeschäden, die Konsequenzen viel geringer. Aber ich muss gestehen, das wird nicht funktionieren, wenn wir in der Halbherzigkeit, wie wir heute agieren, weiter unterwegs sind. Das wird einfach nicht klappen.
Der Begriff Kipppunkt klingt vielleicht so wenig griffig. Ein häufig verwendetes, einfaches Bild dafür ist ein Ei im kochenden Wasser. Solange es noch roh ist, kann man es herausnehmen. Aber wenn es einmal hart gekocht ist, bekommt man es nie wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Dieses Bild hat mir nochmal deutlich machen können, was hinter diesem Begriff des Kipppunktes überhaupt steht. Es ist dann einfach zu spät.
Irreversibel. Genau, es ist einfach zu spät. Und das muss man einfach sagen. Wir haben heute den Umstand, dass beispielsweise 150 Tierarten jeden Tag aussterben. So, die jeden Tag. Die kommen nicht mehr zurück. Ja, die sind dann einfach weg. Und dass Teile des Amazonas irreversible Schäden erlitten haben, die erst über hunderte von Jahren, wenn überhaupt, wieder reparierbar sind. Und das wird, siehe die Korallenriffe beispielsweise, ja. Oder natürlich eben auch, was ich eben ansprach, das Thema Permafrostböden. Wenn die aufgetaut sind, setzt es eine unglaubliche Menge an CO2 und Methangas frei. Das wiederum beschleunigt den Klimawandel weiter. Und das alles sind eben Punkte, die wo wir kurz davor stehen, dass sie eben kippen und dann nicht mehr oder nur über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum wieder reparierbar sind. Und sie ziehen in der Regel eben weitere negative Konsequenzen nach sich.
So, stellen fest, die Lage ist ernst. Was tun? Mhm. Bevor wir den Blick auf Politik und Unternehmen richten, schauen wir zunächst auf das Individuum. Viele Probleme werden in die individuelle Verantwortung verschoben, obwohl ihre Ursachen und Lösungen klar auf systemischer Ebene liegen. Inzwischen sind ganz alltägliche Fragen moralisch aufgeladen. Nutze ich einen Wäschetrockner? Trenne ich meinen Müll richtig? Fliege ich oder fliege ich nicht? Fahre ich auf Kreuzfahrt? In den Skiurlaub? Esse ich Fleisch? Manches beantworten Menschen schnell und einfach. Anderes wird deutlich komplizierter. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich kann doch sowieso nichts ändern. Die einen sagen das aus echt empfundener Ohnmacht. Andere, weil sie ihr Verhalten nicht ändern und sich nicht rechtfertigen wollen. Und wieder andere sagen das vielleicht auch zu ihrer moralischen Entlastung nach dem Motto, wenn ich nichts ändern kann, muss ich auch nichts verantworten. Wie groß siehst du die Möglichkeiten des einzelnen Menschen, auf das Ganze zum Besseren einzuwirken? Wie stark siehst du das Individuum in der Verantwortung?
Naja, um es mal ganz offensichtlich ehrlich auszudrücken, hat natürlich das Einzelindividuum einen nahezu verschwindend geringen Impact, Einfluss auf das Ganze. Aber es kommt natürlich auf die Haltung an. Ja, und wenn ich natürlich sage, wenn ich eine fatalistische Haltung habe und sage, es wäre eh alles egal, dann befeuere ich ja Geschäftsmodelle oder Dinge, die zum Thema Klimaschäden beitragen. Aber ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Das kennt jeder. Man weiß, dass die Rechenzentren, insbesondere in den USA, ja Unmengen von Strom verbrauchen. So. Wir kommunizieren jetzt gerade hier munter über eine Internetleitung und wir haben uns vielleicht gestern Abend noch auf Netflix oder was anderes eine Serie angeguckt und wir nutzen wie selbstverständlich ChatGPT und andere KI-Instrumente. So, und ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass eine Suchanfrage bei Google das Äquivalent ist zu 75 Watt, also quasi eine Stunde eine Birne Licht. Google ich jetzt weniger, sage ich jetzt, nee, Freunde, ich mache das nicht mehr. Warum haben wir uns nicht persönlich getroffen und sind mit dem Zug zueinander gefahren? Weil wir uns darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Und weil man dann vielleicht auch feststellen muss, naja, den Einzelnen immer in die moralische Verantwortung zu nehmen, ist natürlich sehr leicht. Also das heißt, solange es möglich ist, dass ich billiger von Düsseldorf nach Berlin fliegen kann, als mit der Bahn zu fahren, muss man sich ja fragen, ja, warum soll ich es denn nicht tun? Kerosin wird subventioniert, es ist eben billiger Sprit für die Flugzeuge, Fliegen ist billiger als Bahnfahren, das Bahnnetz ist nicht, es ist marode, dauert viel länger, Bahnausfälle und so weiter, kann ich mir ja gar keinen Vorwurf machen. Ich nenne das in meinem Buch ja auch so die Tyrannei der kleinen Entscheidungen. Gleichzeitig sage ich, naja, wenn jetzt jeder so handeln würde, dann würde natürlich das Ganze einfach nicht funktionieren. Und es braucht beides. Es braucht politische Rahmenbedingungen, die klare Grenzen ziehen. Es braucht natürlich einen Rahmen, in dem ich mich frei bewegen kann. Nur die Verantwortung auf das Individuum zu geben, wäre aus meiner Sicht falsch. Das kann ich dem Einzelnen gar nicht zumuten. Ja, ich kann jetzt in den Supermarkt gehen und kann sagen, okay, ich kaufe nur Bio. Ja, ich kann mir das aber leisten. Ja, und ich ernähre mich überwiegend vegetarisch. Ich kaufe mir andere schöne Sachen. Kann ich mir gut leisten, gehe ins Restaurant und so weiter. Also ich kann, aber kann das, was du in meinem Möglichkeitsraum kann ich tun. Aber verzichte ich deswegen jetzt auf die Fernreise, weil ich immer schon mal nach, was weiß ich, Costa Rica wollte? Nee, tue ich nicht. Und das heißt, da bin ich persönlich auch nicht besser und schlechter als andere. Und ich selber stehe permanent vor diesem Dilemma. Gleichzeitig bemühe ich mich, eine Haltung einzunehmen, die sagt, es ist mir nicht egal. Da, wo ich die Wahl habe, entscheide ich mich für das Bessere. Aber es braucht trotzdem den Rahmen, in dem ich mich irgendwie bewegen kann, in dem ich sagen kann, ja, ich muss mich darauf verlassen können, dass beispielsweise Strom oder Infrastruktur oder Dinge, die ich benutze, eben entsprechend auch politisch gewollt dazu beitragen, dass ich mich möglichst ökologisch auch möglichst ökologisch eben auch leben kann. Und das ist, empfinde ich als wirklich also wichtigen Punkt, ja, weil ich sagen kann, dem Einzelnen zu überlassen, das Klima zu retten, das funktioniert nicht. Der Einzelne muss so viel tun, wie er im Rahmen seiner Möglichkeiten tun kann. Politik in eines Landes muss so viel tun, wie sie im Rahmen ihrer Möglichkeit tun kann. Und die Weltgemeinschaft ist gefordert, konzertiert das Thema Klimaschutz, vor allem präventiv, jetzt zu behandeln.
Wir sprechen viel über unseren ökologischen Fußabdruck, darüber, was wir selbst vermeiden und reduzieren. Das ist meistens mit einem Schuldgefühl und schlechtem Gewissen verbunden. Gleichzeitig gibt es den Gedanken des sogenannten Handabdrucks. Der beschreibt nicht, was ich unterlasse, sondern welchen positiven Einfluss ich auf andere habe. Zum Beispiel, indem ich im Unternehmen Entscheidungen anstoße, die Prozesse nachhaltiger machen oder ich Themen wie Klimaschutz oder soziale Verantwortung aktiv vorantreibe oder wir diesen Podcast machen. Kurz gesagt, Fußabdruck heißt vermeiden, Handabdruck heißt verändern, auch über mich hinaus. Ist der Handabdruck am Ende nicht der wirksamere Hebel als der ökologische Fußabdruck?
Na, ich würde sagen, der ökologische Fußabdruck bleibt wichtig, denn er steht für Verantwortung im eigenen Verhalten. Ja, weniger Emissionen, bewusster Konsum. Aber er hat eben eine klare Grenze. Er skaliert so schlecht. Ja, und selbst wenn viele Individuen ihr Verhalten ändern, reicht das allein nicht aus, um globale Emissionen schnell genug zu senken. Und der Handabdruck geht ja einen Schritt weiter. Er meint, wie kann ich über mein eigenes Verhalten hinaus Wirkung entfalten, etwa durch politische Entscheidungen, Innovation, unternehmerisches Handeln oder auch gesellschaftlichen Druck. Also nicht nur weniger falsch machen, sondern aktiv mehr richtig machen. Und da ist die Forschung ja ziemlich klar. Sie sagt eben, die großen Emissionsreduktionen entstehen durch strukturelle Veränderungen, Energiesysteme, Infrastruktur, Regulierung. Und deswegen würde ich sagen, der Handabdruck ist der wirksamere Hebel, aber es braucht den Fußabdruck als, ich würde mal sagen, Glaubwürdigkeitsbasis.
Gehen wir vom Einzelnen einen Schritt weiter zu den Unternehmen. Du arbeitest viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Was erlebst du dort aktuell? Wie groß ist das Bewusstsein für die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel? Wie stark ist die Bereitschaft, wirklich etwas zu verändern?
Das Thema Nachhaltigkeit hat ja so ein bisschen negativen Zungenschlag bekommen durch die große Regulierung, ja, also durch die Reporting-Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden, Berichtspflichten und dergleichen. Und ich finde eine Sache interessant und mag mal einen Vergleich erziehen. So, weiß ich nicht, 2014 herum, 13, 14, 15, war ja so die große erste Welle der Digitalisierung. Ja, also das war so das Riesenthema, ist ja auch heute noch ein Thema, aber das ging so nach meiner Erinnerung irgendwie los, also vor etwas mehr als 10 Jahren. Und wir sprachen alle von Disruption und es wurden Themen wie IoT und Internet of Things und Machine Learning und was auch immer, alles in einen Sack gestopft und die Unternehmen beschäftigten sich mit veränderten Geschäftsmodellen, mit Plattformökonomie und dergleichen. Es war ein Riesenhype und die ersten Geschäftsmodelle sind ja auch verschwunden. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja etwas, was eigentlich der viel größere Trend ist, die viel größere Transformation, die aus einer Einsicht und Weitsicht heraus im Grunde kommen muss. Und sie wurde ein Stückchen durch die viele Regulatorik eben in dieses Thema gerückt, wir müssen hier bürokratische Anforderungen erfüllen. Aber darum geht's ja gar nicht. Es ist nur so, dass die Politik ja erkannt hat, okay, wenn wir jetzt nicht handeln und einen Rahmen vorgehen, dann bewegen wir Unternehmen zu wenig, irgendwas in die Richtung zu tun. Heute beobachte ich Folgendes. Das eine ist, ich arbeite viel mit großen Familienunternehmen zusammen. Denen ist im Grunde Nachhaltigkeit in die Wiege gelegt. Und zwar das Denken über Generationen, das Denken in Langlebigkeit von Produkten. Der zweite Aspekt ist, Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht ein zutiefst betriebswirtschaftlicher Aspekt, nämlich Vermeidung von Verschwendung, Ressourcen bewusst einsetzen, ja, Energie sparen. Das ist ja alles kein Hirngespinst, das ist eigentlich zutiefst betriebswirtschaftlich. Und was wir hinzudenken müssen, und ich erlebe immer mehr Unternehmen, die das tun, ist die Chancen zu entdecken, die sich aus der Nachhaltigkeit an sich ergeben. geändertes Konsumentenverhalten. Wir erleben ja, dass in vielen Bereichen Menschen schon bewusster anders konsumieren. Wir erleben, dass sich über die Nachhaltigkeit auch neue Märkte und Nischen ergeben. Also beispielsweise das Thema Energietechnologie oder Wassertechnologie oder andere Dinge, wo man einfach sieht, da entstehen ja auch einfach neue Märkte und neue Chancen. Und deswegen postuliere ich und sehe das aber auch bei vielen Unternehmen, die sich damit beschäftigen, wie können sie Nachhaltigkeit nutzbar machen? Ich sehe natürlich auch, dass es genauso viele Unternehmen gibt, die im Grunde nur Regulatorik erfüllen wollten. Also im Sinne, okay, Nachhaltigkeitsbericht haben wir jetzt gemacht, abgehakt, fertig. Das sind aber die, die springen eindeutig zu kurz.
Also die Chancen werden auch nicht ergriffen, die in Nachhaltigkeit liegen, oder?
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wir sehen das ja in manchen Industrien, Beispiel der Automobilindustrie. Ja? Ich meine, wir rühmen uns noch der deutschen Ingenieurskunst und dass wir hier weltweit die führenden Autoproduzenten sind und es gelingt uns nicht, adäquate E-Mobilität auf die Straße zu bringen. Ja, und die Chinesen machen uns gerade vor, wie das geht. Und da sieht man eine gewisse, zumindest mal in manchen Branchen, eine gewisse Arroganz oder eine gewisse, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, die Augen davor verschließt, wie Veränderung funktioniert. Was ich interessant finde, ist die Kombination aus den Möglichkeiten der Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Man könnte fast sagen, die Nachhaltigkeit gibt der Digitalisierung einen Sinn, weil sie ermöglicht ja auch das Entwickeln von neuen Geschäftsmodellen. Und das ist natürlich das, was ich mit Unternehmen mache, wo ich überprüfe und sage, wie können wir die Chancen, die drinstecken, wie können wir die nutzbar machen? Wie können wir Erfolg und Nachhaltigkeit miteinander verbinden? Und aus meiner Sicht gibt es da viel, viel mehr Chancen als Risiken. Ja, ich meine, es hat ja immer die Innensicht, also wie bekomme ich es hin, dass mein Unternehmen selber, ich sage jetzt mal CO2-neutral ist oder annähernd CO2-neutral ist, wie bekomme ich es hin, dass ich selber effizient arbeite im Sinne, ich vermeide Verschwendung, ich vermeide Müll, ich baue auf robuste Lieferketten, ich sorge für einen effizienten Energieeinsatz und gleichzeitig nach außen hin in Richtung Geschäftsmodell und Markt, wie kann ich eben das nutzbar machen, dass es eben auch ein großes Thema ist und da empfinde ich es so, dass es in jeder Branche, in jedem Unternehmen wirklich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten als Risiken gibt.
Und deiner Erfahrung nach, worauf sollten Unternehmen besonders achten und was können sie konkret tun, um nachhaltiger zu wirtschaften? Natürlich ist das je nach Branche sehr unterschiedlich, aber gibt es aus deiner Sicht trotzdem Dinge, die unabhängig davon gelten?
Na, das erste ist mal, ich würde Nachhaltigkeit einfach als normalen Bestandteil der Strategie betrachten. Also nicht zu sagen, wir haben eine Strategie und wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern Nachhaltigkeit ist das neue Normal, genau wie digital. Also wir reden ja heute auch nicht mehr darüber, dass wir Prozesse irgendwie manuell gestalten, sondern wenn jemand heute über Prozesse nachdenkt, dann denkt er darüber nach, wie er die digital gestalten kann. Und das Gleiche sollte für das Thema Nachhaltigkeit gelten. Also wie findet Nachhaltigkeit in der Strategie Einfluss? Und das muss ein normaler, selbstverständlicher Aspekt sein. So, dann ist es natürlich genau das, was ich eben ansprach. Ich habe nach innen betrachtet die Frage, wo kann ich sag mal beispielsweise CO2-Ausstoß über Energiereduktion, Einsatzreduktion verringern, wie kann ich Müll vermeiden, wie kann ich mein Unternehmen selber an sich nachhaltig gestalten. Und da setze ich immer darauf, die Kraft der vielen zu nutzen. Also zu sagen, ich mache daraus ein attraktives Vorhaben. Also nicht eine Notwendigkeit im Sinne, oh, jetzt müssen wir hier Regularik einhalten und jetzt dürfen wir das nicht mehr. Wir müssen, und das vielleicht ist das die entscheidende Frage und vielleicht auch der entscheidende Punkt, weshalb Nachhaltigkeit manchmal auch so negativ gesehen wird, weil wir zu oft von einem Weg von reden. Das geht nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr, das ist verboten, ein Weg von. Was wir aber brauchen, ist ein Hinzu. Also das heißt, ich muss die Veränderungsdynamik ändern vom Weg zu einem Hinzu. Und je attraktiver mein Hinzu ist, je attraktiver ich dieses Zielbild beschreiben kann und auch klar machen kann, warum es sinnvoll ist, desto eher gelingt es mir auch, Menschen, Mitarbeitende dahinter zu vereinen. Und ich kann mir natürlich die Frage stellen als Unternehmen, wie stellen wir uns eigentlich unsere Firma in 10 Jahren vor? Nachhaltig, eingebettet in Gesellschaft, ein freundliches Unternehmen, in dem Menschen einfach gerne arbeiten, was sorgsam mit Ressourcen umgeht. Das ist kein Fabulieren von irgendwelchen Fantastereien, sondern die ernsthafte Frage, wie leisten wir als Unternehmen einen Beitrag für die Gesellschaft? Wie wollen wir uns nachhaltig aufstellen? Wie wollen wir Klimabeiträge leisten? Und das Ganze in einer attraktiven Zielbildformulierung. Und von der ausgehend überlege ich mir dann, wie ich da hinkomme und nehme die Mitarbeitenden mit. Dazu gehört eben auch die Frage natürlich nach Geschäftsmodellen, nach Märkten, nach der Art und Weise, wie ich produziere, wie ich in welche Länder ich vertreibe, welche Zielgruppen ich anspreche und dergleichen. Das ist natürlich genauso wichtig, aber auch das gelingt mit einem attraktiven Zielbild. Und aus meiner Sicht ist das, was Unternehmen sofort tun können. Natürlich kann man sofort gucken. Ich meine, heute sind alle Firmen quasi manche ja schon indirekt mit Klimaschutz beschäftigt, weil sie gerade Kosten sparen. Plötzlich dürfen keine Reisen mehr getätigt werden, plötzlich wird die Fahrzeugflotte reduziert, plötzlich wird versucht, wo kann man Energieverbräuche senken. Ja klar, das sind natürlich alles Maßnahmen, die leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Aber das kann ich ja auch so tun. Da kann ich ja sagen, so Freunde, jetzt mal große Aktion, großes Reine machen. Wie können wir hier CO2 einsparen? Und es macht natürlich Sinn, das messbar zu machen und zu sagen, ich kann es auch beziffern und kann sagen, wir wollen, weiß ich nicht, dieses Jahr 10.000 Tonnen CO2-Ausstoß wollen wir abbauen. Und es gibt übrigens schöne Beispiele, Detlef, von Unternehmen, die daran auch die Mitarbeitenden partizipieren lassen. Es gibt ein großartiges Beispiel von einem großen Unternehmen aus Bad Berleburg. Ich weiß nicht, darf ich hier den Namen sagen?
Klar.
Ja, ne? Die Firma EJ, ein großartiges Unternehmen, Familienunternehmen. Ich glaube, so 4.000 Mitarbeitende weltweit, die haben gesagt, wir wollen bis, glaube 2035 klimaneutral sein. Das bedeutet jährliche CO2-Einsparung von, glaube 12.500 Tonnen. Und die sagen, so liebe Mitarbeitenden, alle Kolleginnen und Kollegen, wir machen das gemeinsam und sagen, jeder Mitarbeitende kann daran partizipieren, indem er einen Beitrag leistet. Das führt jetzt zu weit. Und er bekommt das verzinst, diesen Beitrag, wenn die jährlichen Einsparziele erreicht sind. Und zwar in einem Äquivalent zum EBIT, also zum Unternehmensgewinn. Das heißt, wenn der Unternehmensgewinn so und so viel Rendite erwirtschaftet und man hat die Klimaziele erreicht, dann wird ein gewisser Beitrag pro Mitarbeitenden verzinst und der Mitarbeitende bekommt dann eben tatsächlich auch Geld. Das hat dazu geführt, dass es eine Riesendynamik in diesem Unternehmen gibt und dass Klimaschutz plötzlich gemeinsame Sache ist.
Gibt es Beispiele von Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg nicht nur zusammengehen, sondern bei denen nachhaltiges Handeln den wirtschaftlichen Erfolg sogar vorantreibt?
Es gibt natürlich Unternehmen, die quasi im Unternehmenssinn und Zweck schon das Thema Nachhaltigkeit haben. Also betrachte man den Bekleidungshersteller VD. Das ist natürlich das Paradebeispiel dafür, wie bei denen Nachhaltigkeit in der DNA ist und damit klar ist, was wird verkauft und was nicht. Ja, also das ist schon Teil des Unternehmenszweckes. Und letztlich kann sich jedes Unternehmen, was handelt, was produziert, natürlich der Frage widmen, des sogenannten inneren Purpose. Wofür sind wir eigentlich da und wie wollen wir sein? Was ist unsere Identität? Und kann natürlich damit auch Nachhaltigkeit zum Treiber des eigenen Geschäftsmodells machen, indem ich mich danach ausrichte und sage, wie gestalten wir das eigentlich hier in Zukunft? Und dann ist Nachhaltigkeit ein starker Treiber. Natürlich ganz konkret, alle Unternehmen, die sich mit Technologie beschäftigen, im Bereich Energieversorgung, Wasseraufbereitung, Wärmenutzung und dergleichen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass heute jemand noch Ölheizung baut. Vermutlich irgendwie. Aber also wer das noch als einziges Produkt herstellt, der wird ein Problem bekommen. Das kann ich jetzt schon sagen, das wird dem gehen wie dem Schreibmaschinenhersteller. Ja? Und insofern, Nachhaltigkeit kann und auch in vielen Fällen sollte zum Treiber für das eigene Geschäftsmodell werden.
Gleichzeitig gibt es offensichtliche Konflikte. Es gibt Branchen, etwa Teile der Industrie und der Energieversorgung, die strukturell schwer nachhaltig zu gestalten sind und die wir gleichzeitig brauchen. Oder nehmen wir mal den Tourismus als Beispiel. Dort hört man oft das Argument, der Kunde will es so, wenn wir es nicht anbieten, macht es ein anderer. Ist das unter Wettbewerbsbedingungen eine legitime ökonomische Logik oder eher eine Verschiebung von Verantwortung auf Markt und Kundschaft?
Es ist natürlich ein bisschen beides, nicht? Also natürlich kann ich sagen, solange weltweit Kreuzfahrtschiffe durch die Gegend fahren und das erlaubt ist, warum soll ich als Kreuzfahrtschiffhersteller jetzt meinen Laden zumachen? So, und die Nachfrage ist ja da. Also jedes Jahr steigen ja die Zahl der Kreuzfahrer und Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffe gehen. Und jeder hat irgendwie einen guten Grund, das zu tun und weiß, viele wissen auch, dass das jetzt so ziemlich eine Umweltsauerei ist, ja, auf so einem Kreuzfahrtschiff. So, und na klar ist es so, und das ist ja auch die oft die Kraft des Marktes. Solange eben die Nachfrage da ist und es erlaubt ist, gibt es Firmen, Geschäftsmodelle, die das eben entsprechend adressieren.
Dann sind wir doch wieder beim Einzelnen. Entschuldige, also das Individuum durch das, was es tut, doch auch auslösend für sowas.
Na klar, aber das ist ja auch in vielen Fällen so. Also ich sag mal, wenn du mal überlegst, wie viel Bio gab's vor 15 Jahren im Supermarkt? Noch nicht so viel wie heute. Heute stellen selbst die Lebensmittelhändler haben eigene White Label Produkte mit Bio. Wie selbstverständlich. Also das heißt, die Nachfrage des Kunden hat ja dazu geführt, dass das Angebot deutlich gestiegen ist. Und es ist ja immer so, wenn es einen weltweiten Trend gibt und wenn der Trend in eine Richtung läuft, dann verändern Unternehmen auch ihre Produkte und Leistungen. So, das ist nur beim Klimathema einfach dauert zu lange. Man kann aus meiner Sicht nicht abwarten, bis es soweit ist. Ich glaube, dass wir schon feststellen, dass Menschen, mindestens mal in Deutschland, in vielen Fällen bewusster unterwegs sind. Mülltrennung sind wir Weltmeister drin, Plastiktütenvermeidung, wir müssen keine Strohhalme mehr und so weiter. Da beobachtet man natürlich schon ein anderes Bewusstsein. Gleichzeitig kann man Unternehmen nicht vorwerfen, dass sie Käuferbedürfnisse bedienen, also wenn es erlaubt ist, geht's. Und deswegen braucht es halt diesen Dreiklang. Das ist das, was ich eingangs sagte. Ich muss eigentlich aus einer kollektiven Kraft heraus sagen, Politik muss einen Rahmen bilden, in dem sich Unternehmen bewegen können, die dann auf eine hoffentlich entsprechende Nachfrage treffen. Dann kann das schon funktionieren, wird das auch funktionieren. Aber es nur einem der drei Player, Individuum, Staat oder Unternehmen zu überlassen, das würde halt in jeglicher Weise zu kurz springen.
Da sind wir beim Thema politische Rahmenbedingungen. Wenn ich die derzeitige öffentliche Debatte verfolge, habe ich den Eindruck, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Priorität stark nach unten rutschen und dass es eine Rückwärtsbewegung gibt. Lösungen für Zukunftsfragen werden verstärkt in der Vergangenheit gesucht, beispielsweise zurück zu Öl, Gas und dem Verbrennermotor. Zudem gewinnen Stimmen an Gewicht, die sagen, wir übertreiben es mit der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz in Deutschland. Ich möchte ein paar zentrale Punkte aufgreifen, die dabei immer wieder auftauchen. Erstens, Deutschland kann das Weltklima nicht retten. Die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Trump findet Treibhausgase unproblematisch und hat wichtige Klimaschutzgesetze in den USA gekippt. China und Indien bauen weiterhin Kohlekraftwerke und Länder wie Russland messen dem Thema Klima wenig Bedeutung bei. Deutschland verursacht nur rund 2% der globalen Emissionen. Selbst wenn wir morgen klimaneutral wären, hätte das global nur eine begrenzte Wirkung. Was sagst du zu diesem Einwand? Kann eine nationale Klimapolitik überhaupt einen messbaren globalen Effekt haben?
Naja, der Einwand stimmt ja auf den ersten Blick. Deutschland verursacht etwa 2% der globalen Emissionen. Und wenn wir morgen klimaneutral wären, wäre das allein kein Gamechanger fürs Weltklima. Aber daraus zu schließen, dass nationale Klimapolitik wirkungslos sei, ist ein Denkfehler. Denn Klimaschutz funktioniert nur durch kollektives Handeln. Und das beginnt immer auch national. Das heißt, alle großen Emittenten zusammen bestehen aus einzelnen Staaten, die jeweils sagen können, wir sind zu klein. Wenn das alle tun, passiert nichts. Und zweitens, Länder wie Deutschland haben natürlich überproportionalen Einfluss, technologisch, wirtschaftlich und politisch. Und viele Schlüsseltechnologien und von erneuerbaren Energien bis zur Industriedekarbonisierung werden in Deutschland entwickelt und skaliert. Und das senkt global die Kosten und macht Klimaschutz auch in anderen Ländern attraktiv. Drittens, Deutschland hat historisch natürlich auch einfach mehr emittiert als viele andere Länder. Und aus meiner Sicht ergibt sich damit auch eine Verantwortung, voranzugehen. Das heißt, der direkte Effekt von uns mag begrenzt sein, aber der indirekte Effekt über Innovation, über Märkte und auch über die internationale Politik, der ist potenziell sehr groß.
In deinem Buch lese ich auch, dass wir viele Dinge auch jetzt in anderen Ländern herstellen lassen und da alles verdrecken. Und das kommt dann gar nicht in unsere Statistik.
Ja, ist ja auch so. Also ich meine, wir alle gucken Netflix und es ist nicht in unserer Statistik drin. Ja, und natürlich ist es so, wenn ich, je nachdem, wie meine Lieferkette ist, in anderen Ländern produzieren lasse und dann wiederum über andere Länder hier herliefern lasse, dann zahlt das ja nicht ein. Hier wird ja vor allem die direkte Emission gemessen. Und wir aber als Exportnation, als Nation, die eben auch aus ganz vielen Ländern eben Vorprodukte bezieht, ja, haben natürlich in Summe einen großen Hebel. Und wenn wir als Nachfrager sagen, wir wollen die Dinge klimaneutral haben, haben wir natürlich Einfluss. Auch nicht alleine, wir sind nicht auf einer Insel, aber wir haben schon politisches Gewicht. Und ich meine, die Frage ist ja auch, was passiert mit Europa? Also wir haben ja mal mindestens in Europa großen Einfluss. Und natürlich können wir uns mit Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien und den europäischen Ländern eben doch viel stärker noch für das Thema Klimaschutz engagieren. Ja, ich meine, Europa ist ein so riesen Binnenmarkt, größer als die USA. Aber wir kriegen es halt nicht hin, uns zu vereinen, uns stärker zusammenzutun für wirklich große, wesentliche Vorhaben.
Ein weiterer Einwand lautet, Klimaschutz wird für viele Menschen zu teuer. Über Energiepreise, Mobilität oder Heizungen ist Klimapolitik derzeit sozial gerecht organisiert? Trifft sie Menschen mit niedrigem Einkommen stärker und wie kann sie sozialer und gerechter gestaltet werden?
Ja, auch das stimmt ja erstmal nicht. Also in der ersten Ausgestaltung sehen wir ja jetzt ganz aktuell, wer wie ich einen Firmenwagen hat, der macht sich im Moment über Spritpreise keine Gedanken. Ja, ich weiß nicht, 2,20 € glaube ich gerade, der Liter, super, unglaublich. Aber die meisten Menschen haben das eben nicht. So, und das heißt, allein dadurch sehen wir ja schon, wie Energie, Mobilität Menschen sehr unterschiedlich trifft. Und das ist es ja so, dass Menschen mit niedrigem Einkommen oft stärker davon betroffen sind. Heizkosten beispielsweise, ja. Und das ist vielleicht nicht zwingend, also ja, das könnte man als unsozial bezeichnen, ja, aber es ist eben natürlich eine Form der Ausgestaltung, ja, sozusagen, wie kann ich es eigentlich hinbekommen, dass ich da die Haushalte, die besonders stark belastet sind, eben entlaste und wie ich aber Menschen wie mich, auch die viel, viel mehr CO2 emittieren, ja, weil ich ein viel größeres Auto habe, größere Wohnung, mein Lebensstil ist ein anderer, ich emittiere viel mehr CO2 als andere, also wäre es nur fair, mich, der auch noch vernünftig verdient, einfach höher zu belasten. Ja, ich muss das einfach sagen. Und deswegen ist es natürlich eine spannende Debatte, wie man es hinbekommt, dass CO2 oder Klima eben sozial gerecht ist. Aber ein Beispiel wäre zu sagen ÖPNV. Ja, wenn ich jetzt einen gut ausgebauten ÖPNV habe und ich frage mich ehrlich, wenn wir es ernst meinen, warum ist nicht ÖPNV in Deutschland einfach kostenfrei? Warum sagen wir nicht einfach, wir wollen, dass die Menschen mit der Bahn fahren und wir machen den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei für alle, überall. Ich weiß, kann man nicht bundespolitisch entscheiden, ist eine kommunale Sache, aber das wäre ja mal etwas, was einfach die allermeisten Menschen sehr positiv beeinflussen würde, ja, und ich somit so gewisse Schiefverteilung dann eben beheben kann. Denn gute Klimapolitik kombiniert eben Preissignale mit sozialem Ausgleich, Investitionen in Infrastruktur, wie eben der ÖPNV oder auch Förderprogramme für diejenigen, die sich den Umstieg nicht leisten können. Also man weiß auch, dass Klimapolitik dann akzeptiert und wirksam ist, wenn sie nicht nur ökologisch, sondern auch sozial gerecht ist. Ja, das kann man schon sagen. Da würde ich auch eher hingehen und sagen, wo ist das Verursacherprinzip? Also diejenigen, die eben sehr hoch CO2-Ausstoß verursachen, die sollen eben auch entsprechend dafür bezahlen. Ja, dass ich tue das eben mehr und bin auch bereit dann oder muss bereit sein, weil ich ein höherer Verursacher bin, dafür dann auch zu bezahlen. Und ich sag mal, der kleinere Haushalt, der hat ja einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Und damit würden wir natürlich eine gewisse soziale Schiefverteilung viel besser nivellieren können.
Ein Einwand kommt besonders aus der Industrie. Dabei geht es um die Gefahr des Industriestandorts Deutschland. Energie sei in Deutschland zu teuer. Unternehmen verlegen verstärkt ihre Produktion ins Ausland. Hunderttausende Arbeitsplätze seien gefährdet. Besteht das Risiko real oder wird es überschätzt?
Also ich will mal so sagen, die allermeisten Unternehmen in Deutschland haben keine Chance, ihren Standort ins Ausland zu verlegen. Also wir haben ganz viele Handwerksbetriebe, wir haben viele kleine und mittlere Betriebe, die verlagern ihren Standort nicht ins Ausland. So, aber wenn wir jetzt auf die mittelgroßen, auch internationalen Unternehmen schauen, also den größeren Mittelstand, dann stehen wir natürlich davor, dass ein Unternehmen sagt, okay, ich kann im Jahr, was weiß ich, 20 Millionen investieren in neue Werke, in Märkte und dergleichen. Und die kann ich einmal investieren. Jetzt schaue ich quasi auf meine Weltkarte und weiß, ich bin schon in 5 Ländern aktiv. Wohin investiere ich das? Und dann investiere ich das Geld aus kaufmännischer, unternehmerischer Verantwortung heraus, dort, wo es am besten angelegt ist. wo ich die besten Rahmenbedingungen vorfinden kann. Und das ist natürlich Verfügbarkeit von Strom und auch der Preis des Stroms, gerade bei energieintensiven Industrien. Das ist Verfügbarkeit von Mitarbeitenden, von Arbeitskräften. Das ist die Steuerpolitik, das ist der Absatzmarkt. All das spielen ja eine Rolle, wenn ich mir überlege, auf in welchen Standort investiere ich. Und es ist sehr wichtig für die Bundespolitik, sich Gedanken zu machen, wie bekommen wir unseren Standort in Deutschland attraktiv gestaltet, aus den von mir genannten Rahmenbedingungen. Dazu gehört natürlich auch Verfügbarkeit und Preis für Strom, keine Frage. Aber es ist nur eins von mehreren Kriterien aus meiner Sicht.
Was sagst du zum Thema Bürokratie, Regulierung, Auflagen, Nachweispflichten und Verbote? Siehst du uns da auf dem richtigen Weg?
Das Thema Bürokratieabbau ist ja so ein Metathema in Deutschland, was uns ja schon seit Jahren verfolgt. Jede Regierung verspricht Bürokratieabbau. Und ich weiß natürlich, wie komplex so manches Thema ist. Und wir müssen uns natürlich auch vor Augen führen, dass Bürokratie in Deutschland ja nicht die Bürokratie ist. Also die setzt sich zusammen aus Regelungen von Kommunen, von Landkreisen, von Bezirken, von Bundesländern, vom Bund und von der EU. Und das ist keine durchgängige End-to-End-Prozessbetrachtung. Ja, das wäre dann sehr einfach. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, wenn Unternehmen heute in einer Stadt ein Werk plant, dann ist häufig eine der größten bürokratischen Hürden das Thema Brandschutz und was auch immer für eine Verordnung. Da kann der Bund jetzt echt nichts für. Ja, so, also. Das heißt, das Thema ist unglaublich komplex und ich habe da keine wirkliche Lösung parat. Ich weiß, dass das ein unglaubliches Ärgernis ist. Und das fängt bei der Gründung von einem Unternehmen an. Das geht über den Betrieb des Unternehmens, über Nachweispflichten, über das ganze Thema Steuer, über wenn ich expandieren will. Also überall begegnet mir Regulatorik und jetzt auch beim Thema Klima und Nachhaltigkeit umso mehr. Und natürlich mutet es für manchen Unternehmer, Unternehmerinnen schon so an, die sich fragen, sag mal, ich will doch eigentlich nur hier mein Geschäft machen. Und ich bin konfrontiert mit 1000 unterschiedlichen Regelungen. Ja? Und dem Einhalt zu gebilden, ist sicherlich, wäre ein, ich will nicht sagen Game Changer, aber wäre natürlich ein Riesenwettbewerbsvorteil. Ja? Und das funktioniert aber nicht durch Stückchen, Stückchen. Ich glaube, das geht nur, indem man in manchen Bereichen wirklich sehr, sehr radikal neu denkt. Ja? Und auch manchmal einfach sagt, wir wissen, es ist nicht die 100% Lösung. Wir nehmen in Kauf, dass wir nur 80% oder 90% Regeln abgebildet bekommen, aber wir legen mal los. Oder wir verlagern auch Verantwortung. Wir sagen, es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ja, es ist ein Paradigmenwechsel. Das ist anders in Deutschland. Und wir sagen aus Bundessicht heraus, wenn wir beispielsweise wollen, dass Kanada macht es ja vor, wenn ausländische Fachkräfte kommen, kriegt man, glaube ich, binnen 7 Tagen oder 14 Tagen eine Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Das dauert in Deutschland ja ewig. Ja, und das heißt, wir können versuchen, für zentrale Prozesse, die wichtig sind für den Standort Deutschland, alles zu entschlacken an Verordnungen und Regeln, die irgendwie da sind, ohne das Gewollte aus den Augen zu verlieren. Aber das wird schwerlich funktionieren ohne die Länder, ohne die Kommunen. Und die muss man eben dann an einen Tisch bringen. Und das ist schon etwas, was in Deutschland die Komplexität deutlich verstärkt, nämlich die Vielzahl an Playern, an Menschen, die da mitwirken.
In der Klimadebatte gibt es schließlich auch noch den Vorwurf, Klimapolitik sei längst nicht mehr nur von Wissenschaft und Vernunft geprägt, sondern zunehmend ideologisch. Ist an diesem Vorwurf etwas dran, deiner Ansicht nach? Brauchen wir eventuell wieder eine sachlichere Debatte?
Also ich finde, wenn ich Ideologie mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit übersetze, dann tut mir eine faktenbasierte Leidenschaft und sehr gut, ja, dass ich sage, wir müssen ein Thema, was faktisch wissenschaftlich belegt ist, mit aller Leidenschaft und mit aller Ernsthaftigkeit auch betreiben. In dem Punkt zu sagen, Ideologie ist falsch, würde ich nicht sagen. Ich finde immer schwierig, wenn man zu sehr moralisiert. Und die Debatte lädt natürlich ein, dass sie Moral über Interesse stellt. Das haben wir das Thema, was du eingangs sagtest, oder in der Erörterung der Frage, wie viel kann ich dem Einzelnen zumuten? Und wenn ich ein Thema nur aus einer moralischen Sicht heraus argumentiere, dann ignoriere ich, dass es dort handfeste Interessen gibt. Und ich finde, es ist nicht gut, wenn Politikerinnen und Politiker, Menschen allgemein aus einer Art moralischen Überlegenheit, Ideologie heraus argumentieren. Ich finde wichtig, und gerade bei dem Thema, dass wir uns die Fakten angucken, und hier tut vermutlich sachliche Kühle gut, die da heißt, jetzt konzertiert mit aller Ernsthaftigkeit und Leidenschaft das Thema vorantreiben, weil uns bleibt überhaupt keine Zeit.
Es gibt eine Perspektive in der Debatte, die mir einen neuen Denkraum öffnet. Der Philosoph Anders Inzet denkt stark in Zukunftsbildern, weniger in Rettungsszenarien. Und er verschiebt die Debatte weg von, wie reduzieren wir, wo verzichten wir, hin zu, wie skalieren wir Lösungen. Wo können und wollen wir hin? Er sagt beispielsweise, wir haben zu wenig Wachstum und eine falsche Vorstellung davon, wie Wachstum funktioniert. Er löst Wachstum von menschlicher Arbeit. Wachstum ist in seiner Rechnung nicht mehr Mensch mal Produktivität, sondern Energie mal Intelligenz mal Maschinen. Wirtschaft wächst damit ohne den Menschen als limitierenden Faktor. Und er sagt, wenn wir genug saubere und günstige Energie haben, er meint dabei vor allem Sonnenenergie, könnten wir Dinge tun, die heute noch utopisch erscheinen, aber möglich sind. Knappheit zerstört seiner Ansicht nach oft Natur, Überfluss könnte sie retten. Frage an dich, unterschätzen wir das Potenzial von Technologie und Skalierung, die menschliche Vorstellungs- und Erfindungskraft, oder ist das eine gefährliche Hoffnung?
Also erstmal ist Inzet ein kluger Mensch, den ich sehr schätze. Und er hat ja mit der Aussage, dass wir uns viel stärker in Zukunftsbildern bewegen müssen, adressiert er ja genau meinen Kern. Also zu sagen, wir brauchen ein attraktives Hinzu, um die Bewegungsenergie nach vorne zu bekommen. Zu sagen, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Ja, eine Vielfache mehr ist ja immer zu sagen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Menschen kann man nur mitnehmen, indem man ihnen sagt, wo soll es denn hingehen? Warum lohnt es sich, dahin zu gehen? Wie kommen wir denn dahin? Warum ist es besser, als hier stehen zu bleiben? Was tue ich dafür, dass du dahin gehen kannst? Und was passiert, wenn wir es nicht tun? So, das ist erstmal etwas, was aus meiner Sicht völlig richtig ist. Und was er auch richtigerweise sagt ist, und ich sagte das eben, als ich sagte, Digitalisierung gibt der Nachhaltigkeit einen Sinn. Natürlich haben wir heute eine Menge Mittel und Möglichkeiten über Technologie, Dinge besser, einfacher, schneller zu machen und hoffentlich auch dem Thema Klimaschutz zu einer anderen Beschleunigung zu führen. Ja, also das muss man schon einfach sehen. Die Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir gezielt einsetzen, um das Unaufhaltsame noch irgendwie einzudämmen. Ja, und insofern stimme ich zu und glaube, dass wir gut daran tun, es zu tun. Unterschätzen wir die Möglichkeit? Das vermag ich wirklich nicht zu sagen, Detlef. Ja, ich glaube, wir schöpfen sie, die Potenziale vielleicht nicht gänzlich aus. Wir könnten noch viel mehr tun, aber unterschätzen wir es? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob nicht da ein bisschen, mir fehlt der Begriff, aber sich darauf zu verlassen, im Sinne, wir kriegen es schon hin, Technologie wird es irgendwann regeln, also kurz vor Ende, kurz vorm Weltuntergang wird uns noch irgendwas Schlaues einfallen, das wäre nicht die richtige Haltung. Dafür ist aus meiner Sicht die Lage viel zu ernst.
Ich komme abschließend zur Ausgangsfrage unseres Gesprächs zurück, zur Frage des Kindes, in welcher Welt werde ich leben? Da Zukunft nicht nur etwas ist, das uns zustößt, hängt sie davon ab, welche Entscheidungen wir heute treffen. Dafür braucht es aber eine Vorstellung, eine Idee, ein Bild davon, in welcher der möglichen Zukünfte wir leben wollen. Im letzten Kapitel deines Buches wagst du genau das und entwirfst ein Wunsch- oder Hoffnungsbild für Deutschland im Jahr 2045. Wie sieht dieses Deutschland 2045 im Wesentlichen aus?
Es sieht so aus, dass ich sage, die Deutschen gehören zu den glücklichsten Menschen auf der Welt. Weil wir in einem Land leben, in dem es lebenswert ist. Weil wir eine Industrie haben, weil wir Wirtschaft haben, die weltweit an der Spitze ist. Nicht mit den schillernden Namen, sondern indem wir Hidden Champions haben, Unternehmen, die erfolgreich diese Transformation gemeistert haben, die in alle Länder Technologien liefern, Beispiel Klima, Wasser, Energie, die weltweit führend ist, die eine neue Form des Erfindertums geschaffen hat. Ich stelle mir ein Land vor, was gastfreundlich, tolerant ist, wo Menschen respektvoll miteinander umgehen, wo das Solidarität Solidarprinzip neu gedacht ist. Solidarisch zu sein ist eine Aufgabe, die jeden und jede umfasst. Eine Renaissance des Ehrenamtes. Ich ratter jetzt mal runter. Bitte. Zu sagen, ein Land, wo Menschen das Gefühl haben, sie haben eine starke Identität, ein starkes Miteinander. Wir haben ein Bildungssystem, wo was das Thema soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund rückt, wo es selbstverständlich ist, dass Kinder von Beginn an außerordentlich gut gefördert werden und wo wir Systeme entwickelt haben, um den Menschen zu helfen, die dafür nicht so in der Lage sind. Also ein Land, was glücklich ist. Das wäre meine Vorstellung, in dem wir es geschafft haben, vielleicht ein bisschen früher als geplant zu sagen, wir sind klimaneutral, und ich stelle mir eine große Party in Berlin vor, in allen möglichen Städten, wo die Menschen feiern, weil sie sagen, wir haben es geschafft.
Wünschen und hoffen ist das eine, Zuversicht ist etwas anderes. Zuversicht ist eine moralische Pflicht, das habe ich im letzten Podcast-Gespräch mit Markus Gabriel gelernt. Wie zuversichtlich blickst du in die Zukunft?
Zuversicht heißt für mich also zwei Komponenten. Das eine ist Vertrauen und das andere ist Zutrauen. Ich hoffe, und dass ich darauf vertrauen kann, dass wir es als Menschheit schon hinbekommen und dass ich das Vertrauen in Politikerinnen und Politikern bekomme, die es ernst meinen. Also walk your talk, die tun, was sie sagen. Und es bedeutet eben, das Zutrauen in uns als Gesellschaft und Wirtschaft zu haben, dass wir das, was in unserem Möglichkeitsraum steht, auch tun. Und ich mag ein bisschen optimistisch sein und zu sagen, ich sehe ganz viele Bemühungen und Anstrengungen und ich sehe sehr viel Ernsthaftigkeit, sowohl in der Politik als auch bei Unternehmern und Unternehmern, die mich ein bisschen mehr zuversichtlich als pessimistisch sein lassen, und hoffe, es ist nicht nur ein fehlgeleiteter Optimismus, der mir als Mensch so inne liegt. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, ohne Zuversicht, ohne das Vertrauen in den Glauben daran, dass wir es hinbekommen, wird es auch ein ganz schwerer Weg.
Vielen Dank für das Gespräch, Thomas M. Fischer. Danke, Tom.
Sehr gerne, Detlef. Vielen Dank.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App und auf YouTube. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Website mnext.mabit.com. Dort findet ihr weitere Denkanstöße sowie Informationen zu unserer Mnext-Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören. Der Rest ist Schweigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.